Liebe Gemeinde, am Anfang des Jahres ist immer Zeit für Rückblicke und Auswertungen, für Statistiken und Prognosen. Seit Tagen schreibe ich Texte für unser Berichtsheft zur Jahresgemeindeversammlung. Die Statistikbögen für den Bund sind auch noch nicht fertig. Gestern hat mich unser Kassierer gebeten, ihm Informationen zu geben, wie sich denn unsere Mitgliederzahlen in den letzten Jahren entwickelt haben. Kein schönes Thema. Es geht bergab. Wen wundert's? Im Jahr 2010 hatte die Gesamtgemeinde Heilbronn-Möckmühl 251 Mitglieder. Ende 2023 waren es 177. Ein Rückgang von 74 Personen in 13 Jahren. Immerhin, an anderer Stelle geht's bergauf, nämlich beim Durchschnittsalter der Mitglieder. Auch kein schönes Thema. Das lag 2023 bei 58 Jahren. Allerdings, wenn man die Freunde und die Kinder mitzählt, dann liegen wir bei 40,2. Das ist gar nicht so ein schlechter Wert. Auch nicht so gut ist, dass der Trend zur Nichtmitgliedschaft ungebrochen anhält. Ich weiß nicht warum. Es ist nicht nur bei uns so. Es ist ein Phänomen, das in vielen Gemeinden so zum Tragen kommt. Irgendwann wird es dann allerdings schwierig, jemanden zu finden, den man noch in die Leitung wählen kann. So richtig verstehen kann ich diese Zurückhaltung nicht. Wir sind doch Mitglied in allen möglichen Versicherungen, in der Krankenkasse, beim ADAC, im Sportverein, im Fitnessstudio, bei Netflix und bei Spotify. Da macht uns das nichts. Aber in der eigenen Gemeinde wollen wir keine Mitglieder sein. Verstehe das, wer will. Ist denn nicht das, was hier getan wird, geglaubt wird, gesagt wird, viel existenzieller für uns als das, was uns all die anderen Mitgliedschaften anbieten können? Also ich sag's nochmal für alle, es tut nicht weh, Gemeindemitglied zu werden. Es ist mit wenig Aufwand verbunden und nicht mal die Tauffrage ist noch ein unüberwindbares Hindernis. Und so eine Mitgliedschaft kann man übrigens auch mit einer kurzen E-Mail ganz schnell wieder beenden. Keine Ämtergänge, keine Gebühren, keine lästigen Nachfragen. Gut, fertig damit. Also das soll keine Werbe- oder Bußpredigt werden hier. Unser Auftrag ist es ja auch nicht, als Gemeinde möglichst viele Mitglieder zu rekrutieren. Das wollen wir auch nicht vergessen, sondern unser Auftrag ist es, das Evangelium zu verkündigen in Wort und Tat. Und das tun wir hier schon seit über 176 Jahren, so gut wir das eben können. Und demnächst holen wir uns Hilfe von jemandem, der das möglicherweise noch ein bisschen besser kann oder aktuell besser kann. Am 1. Märzwochenende kommen Monika Baumann und Sigurd Waldmann vom Lebenszentrum Adelshofen zu uns und sie erarbeiten mit uns ein Evangelisationskonzept. Das wollen wir dann 2025 am Anfang des Jahres in die Tat umsetzen und in der Zeit dazwischen wollen wir uns fit machen und zurüsten lassen, um dafür auch das entsprechende Mindset, wie man heute sagt, zu haben. Es werden auch Studierende dabei sein. Und ich bin sehr gespannt, was das bei uns auslöst und was das mit uns macht. Das Ziel ist, dass wir Menschen mit dem Evangelium in Kontakt bringen. Und zwar auf eine Weise, die befreit und beglückt und keinen Druck ausübt. Dazu lassen wir uns zurüsten, wenn es gut läuft. Vielleicht spüren ein paar von euch jetzt, wie der Druck im Kessel steigt. Das hatten wir ja lange nicht, oder? So ein Druck im Kessel, so ein Missionsdruck. Du sollst Leute ansprechen, ihnen von Jesus erzählen. Du sollst sie einladen und für sie beten, bis sie dann auch endlich kommen. Kennt ihr diesen Druck? Ich habe den früher ziemlich stark gehabt. Und da habe ich mich auch oft ziemlich schlecht gefühlt, weil das alles so gut wie nie geklappt hat. Weder die Gespräche noch die Einladungen und die Gebete auch nur, selten oder nicht so, wie ich das dachte, dass es sein müsste. Und irgendwann lässt man das dann. Gemeinde ist ja auch als fromme Bubble irgendwie ganz schön, oder? Manchmal kommen ja auch sogar Leute von selber. Die ziehen dann hierher und bleiben bei uns hängen. wir sind ja auch ein netter Haufen irgendwie, oder? Wir haben viele Kinder, wir haben gute Angebote, wir haben ein ansprechendes Gemeindehaus und einen Prediger, der wenig Druck macht. Alles gut. Es liegt mir wirklich fern, Druck zu machen. Und ich bin selber sehr froh, dass ich den losgeworden bin, irgendwie. Und da kommt auch kein Aber hinterher. Ich bin ausgesprochen gerne Christ. Und ich bin ausgesprochen gerne Pastor und ausgesprochen gerne in der Gemeinde. Da spüre ich überhaupt keinen Druck dabei. Ich finde es großartig, dass ihr mich dafür freistellt, das 2000 Jahre alte Evangelium in unsere Zeit und Denkweise zu übersetzen. Da habe ich richtig Spaß dran, das mache ich gerne und ich fühle mich dabei am meisten gesegnet. Es gibt kaum einen Sonntag oder Mittwoch, an dem ich mich nicht darauf freue, mein Übersetzungswerk mit denen zu teilen, die hierher kommen oder im Internet zugucken. Das ist für mich so ähnlich wie das Ausstreuen von Samenkörnern, von dem Jesus in seinem Sämanngleichnis gesprochen hat. Ich weiß ja nicht, auf welchen Boden das fällt, was ich da ausstreue. Und das meiste wird vermutlich nicht aufgehen, das habe ich gelernt inzwischen. Aber für das Wenige, das aufgeht, lohnt sich der Aufwand allemal. Und es liegt ja auch überhaupt nicht in meiner Macht oder Verantwortung, dass überhaupt etwas aufgeht. Da kann ich nichts zu tun. Jesus hat seinen Jüngern nicht nur das Gleichnis vom Sämann erzählt, sondern noch ein anderes Gleichnis, das so ein bisschen ähnlich ist und das nur Markus überliefert. Dieses Gleichnis besteht aus nur 4 Versen und ich mag das sehr. Das steht in Markus 4, die Verse 26 bis 29 und das ist heute unser Predigttext. Und Jesus sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn einer Samen aufs Land wirft. Er schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same sprost und wächst empor, er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Das war's schon. Jesus spricht hier nicht von Evangelisation oder von Gemeindemitgliedschaft. Ihm geht es um das Reich Gottes. Man kann auch sagen, um die Herrschaft Gottes. Darum, dass Gott, wie man im Kindergarten sagt, zum Bestimmer wird. Sein Ziel ist, dass die ganze Welt vom Willen Gottes bestimmt wird. Da könnte man jetzt sagen, oh, da gab es schon andere, die haben das versucht. Vorsicht. Aber damit ist keine autoritäre Theokratie nach den Vorstellungen der religiösen Rechten in den USA gemeint und auch kein Mullah-Staat, wo diese Herrschaft auf brutale Weise ausgeübt wird. Jesus wollte die Menschen innerlich verändern, sodass sie Gott in sich selbst zum Bestimmer machen oder ihn sein lassen, den Bestimmer sein lassen. Und das äußert sich ganz konkret dann, indem die Menschen, ja, wie soll ich sagen, größeres Mitgefühl entwickeln für den anderen. Indem sie sich zuwenden zu den Leidenden und Schwachen zum Beispiel. Und indem sie zu der Einsicht kommen, dass sie selber Gottes geliebte Söhne und Töchter sind. Das Reich Gottes hat überhaupt nichts zu tun mit Rassismus, mit Homophobie, mit der Ablehnung von Abtreibung oder mit dem Wohlstand für die Frömmsten. Das Reich Gottes braucht nicht den politischen Umsturz und es ist nicht bildungs- und nicht wissenschaftsfeindlich. Es ist völlig frei vom Hass auf alle, die anders denken, anders fühlen oder anders glauben. Das Reich Gottes, das war das große Thema für Jesus. Es ist das, was kommt. Und zwar mit ihm, durch ihn und nach ihm durch seine Kirche. Das Reich Gottes hat etwas Geheimnisvolles. Es wächst und wir wissen nicht wie. Und es ist geheimnisvoll, weil es Gottes Reich ist. Und Gott ist und bleibt eben geheimnisvoll. Wenn wir meinen, wir wüssten genau, was Gott will und wie er es will, dann denke ich, ist das nichts weiter als unsere eigene Agenda. Das Reich Gottes ist geheimnisvoll, aber sein Wachstum ist dennoch vergleichbar mit einem Vorgang, der zu Lebzeiten Jesu tausendfach zu beobachten war. Da geht ein Bauer mit seinem kostbaren Saatgut hinaus auf seinen Acker und streut aus, was er den ganzen Winter über aufgespart hat. Selbst wenn es eine Hungersnot gab, haben die Leute ihr Saatgut für das nächste Frühjahr nicht angetastet. Das Saatgut ist die einzige Hoffnung auf bessere Zeiten, auf ein besseres Jahr mit besserer Ernährung. Dieses Saatgut ist ein Symbol für das, was wir lieben und für das, wovon wir leben und wofür wir leben. Und um es zu gewinnen, müssen wir es loslassen. Das ist paradox. Was ich liebe, das will ich doch behalten. Meine Familie, meine Freunde, meine Gemeinde, meine Arbeit, mein Leben. Ich will das alles behalten. Aber ich muss es loslassen. So wie der Bauer sein kostbarstes Gut im Frühjahr nimmt und es mit fester Hand wegwirft, auf seinen Acker. Und er sieht gleich, wie hinter ihm die Vögel kommen und einen Teil davon aufpicken. Das ist verloren, da wird nichts mehr draus. Und wenn er alles ausgesät hat, dann geht er mit seiner leeren Tasche nach Hause und hat alles weggegeben. Nichts mehr da. Und jetzt kann er nicht mehr viel machen. Er kann seinem Tagesgeschäft nachgehen, seine Kuh melken, seinen Hund füttern, irgendwie Ordnung halten in Haus und Hof. Und dann legt er sich hin und schläft und steht wieder auf und überlässt seinen Aussaat sich selbst. Nur so kann es wachsen, weil er es weggegeben hat. Weil er es losgelassen hat, kann er es behalten, das auch, was daraus dann wird. Nur auf dem Acker nämlich kann seine Saat keimen und wachsen und Frucht bringen. Bei ihm im Lager oder in seiner Tasche kann sie das nicht. Und das geht auch nur, wenn die Erde mitspielt und wenn das Wetter mitspielt. Aber das steht gerade nicht in der Macht des Bauern. Nach vielen Wochen und Monaten sieht er dann, was draus geworden ist. Dann kommt die Zeit der Ernte. Und dann hat das wenige Saatgut normalerweise hundertfach Frucht gebracht. Loslassen heißt behalten und dazugewinnen. Was wir lieben, müssen wir loslassen und ihm die Gelegenheit geben, zu wachsen und Frucht zu bringen. Wenn wir das tun, werden wir erleben, dass da vieles dann von ganz alleine passiert. Im griechischen Text steht dafür das Wort automatä. Verstehen wir so. Automatä. Von alleine passieren Dinge, die uns manchmal überraschen. Und Dinge auch, die uns weiterbringen. Mir ist viel Gutes zugefallen, nachdem ich die Sorge darum losgelassen habe. Das kann ich zeugnishaft sagen. Meine Frau zum Beispiel. Diese Stelle hier auch. Die Wohnung, wo wir jetzt wohnen. Das ist mir zugefallen, als ich das in Gottes Hand gegeben habe. Auch Schweres ist mir zugefallen. Darauf hätte ich gern verzichtet. Glaubenskrisen, gesundheitliche Probleme, zerbrochene Beziehungen. Aber ich muss im Rückblick sagen, dass ich auch dadurch gewachsen und gereift bin. Aus mir ist etwas geworden, was ich mir als Jugendlicher nicht hätte träumen lassen. Ich dachte lange, ich würde im Leben scheitern. Ernsthaft. Und irgendwann kam so ein Punkt, da habe ich mein Leben losgelassen und in Gottes Hand gegeben. Und er hat etwas draus gemacht. Anders als was ich gedacht hätte, was es sein könnte. Aber ich bin sehr dankbar. Ich erinnere mich noch gut an eine Frage, die ein wichtiger Mensch in meinem Leben mir einmal gestellt hat. Ich hatte davon gesprochen, dass ich den Eindruck habe, ich habe mein Leben nicht richtig im Griff. Und die Person fragte mich, ja, ist das denn eigentlich erstrebenswert, sein Leben im Griff zu haben? Da habe ich verstanden, ich habe mein Leben überhaupt nicht im Griff, nie. Und das zu versuchen, ist der beste Weg, es zu verderben. Wir müssen es loslassen, freilassen. Nur so kann Gott das Seine tun, wie er es bei dem Saatgut tut, durch Erde, Regen und Sonne. Jesus sagt einmal in Lukas 17, wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es neu erhalten. Das ist anders ausgedrückt, das, was der Sämann im Gleichnis tut. Was ist damit gemeint? Ich denke, Jesus meint, dass wir geschehen lassen, was eben geschieht. Also das, was wir nicht ändern können. Und es annehmen. Wir können auch Dinge ändern, davon spreche ich jetzt nicht. Aber über diese Dinge, die geschehen und die wir nicht ändern können, damit können wir hadern oder wir können sie annehmen. Dem Leben seine Freiheit zugestehen. Denn dahinter steht einer, nämlich Gott, der uns dieses Leben zumisst. Und wenn wir das machen, dann werden wir mehr gewinnen, als wenn wir genaue Vorstellungen von dem haben, was das Leben uns alles schuldet. Den Menschen ihre Freiheit auch lassen, den Menschen, mit denen wir zu tun haben, gehört auch dazu. Unseren Kindern, das ist eine Gratwanderung. Den Kindern die Freiheit lassen, ja, aber wir sollen sie auch erziehen und in gewisse Bahnen bringen, die gut für sie sind. Wichtig ist, dass sie sie selbst sein dürfen und werden zu dem werden, was Gott in sie hineingelegt hat. Sie müssen nicht unser ungelebtes Leben leben. Und wenn es uns gelingt, sie zur richtigen Zeit in Liebe und Gottvertrauen loszulassen, dann finden sie leichter ihren eigenen Weg und bleiben uns viel eher erhalten, als wenn wir ihr Leben bestimmen wollen, über alles Maß hinaus. Für unsere Lebenspartner, für unsere Freunde gilt das ganz genauso. Wenn wir ihnen erlauben, sie selber zu sein, dann werden sie sich viel wohler fühlen bei uns. Und dann werden sie mit uns zusammen wachsen und reifen. Und genau dadurch werden wir sie behalten und immer neu finden und immer wieder einmal überrascht sein, was aus ihnen geworden ist und aus uns zusammen. Ja, und dann ist da noch unser Glaube. Müssen wir den etwa auch loslassen? Meinen Jesus lasse ich nicht, singen wir in einem alten Lied. Und genau deshalb lasse ich ihn auch immer wieder los. Genau aus demselben Grund, warum ich alles andere loslassen muss, um es zu behalten. Das heißt nicht, dass ich meinen Glauben wegwerfe. Aber ich will mir Gott nicht nach meinem Bilde schaffen. Das habe ich schon einmal getan als junger Christ und habe ihn verloren. Wer allzu genau weiß, wer Gott ist und was Gott will, der weiß im Grunde gar nichts von Gott. Gott muss uns überraschen dürfen. Er ist nicht berechenbar. Er ist der ganz andere. Und er wird uns manchmal auch erschrecken. Es ist nicht alles schön, was wir mit Gott erleben. Er führt uns manchmal auch ins finstere Tal. Und genau dort bleibt er bei uns und tröstet uns. Gott ist verborgen hinter allem, was uns begegnet. Er gibt den Samen, die wir ausstreuen, Kraft zum Keimen und zum Wachsen. Er gibt uns selber Kraft zum Leben und zum Gedeihen. Aber wir wachsen nach seinem Bilde und zu seinem Bilde hin und nicht umgekehrt. Wenn wir unseren Griff lockern und aufhören, unser Leben und unsere Liebe und unseren Glauben im Griff haben zu wollen, dann werden wir ihn behalten. Oder unseren Missionserfolg, um nochmal zurückzukehren zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, was auf uns zukommt. Das haben wir nicht in der Hand. Wir können das tun, was wir in der Hand haben und das ausstreuen. Also lassen wir doch mal ein bisschen locker. Missionsdruck tut niemandem gut, das brauchen wir nicht. Lassen wir das einfach los und geben es in Gottes Hände. Und wenn wir loslassen, dann hält Gott uns umso fester, wenn wir Gott loslassen. Und er hält uns bis zum Tag der Ernte. Dann wird alles auf wunderbare Weise reif sein und gut und richtig. Von selbst, wie es uns scheint, wir wissen nicht wie. Automate. Dann braucht auch keiner mehr irgendwo Mitglied zu sein oder Kandidat für die Gemeindeleitung. Dann wird Gott alles in allem sein und wir werden ihn und uns und einander ganz und gar gefunden haben und auf ewig behalten. Amen.